Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Fazitnacht. Eine Stunde Kultur vom Tage mit Fotografien, die sich mit der vertriebenen Problematik mal ganz anders beschäftigen. Perspektiven auf Schlesien, Pommern und Ostpreußen, diesmal aus Ost und West. Mit neuen Werken des Künstlers Thomas Demand, dem Mann also der berühmte Zeitungsfotos aus Pappe nachbaute und die Pappräume erneut perfekt fotografierte. Jetzt macht Thomas Demand was ganz anderes, nämlich er beschäftigt sich mit historischen Bühnenbildern. Vielleicht ja eine Erweiterung seines Schaffens. Wir werden es sehen bzw. hören. Und dann geht es nach Wien, wo Milo Rau für einen Aufreger sorgt. Er hat nämlich den Tech-Milliardär Peter Thiel zu den Festwochen eingeladen. Am 7. Juni soll der über sein Feindbild Antichrist sprechen. Mehr dazu gleich von Milo Rau selbst. Die Wiener Festwochen haben sich unter der Intendanz von Milo Rau neu erfunden mit Debatten, Performances, Konzerten und Partys, einem Kinder- und Jugendprogramm und dem Miteinbeziehen von Bürgerinnen und Bürgern. 2024 wurde die Freie Republik Wien ausgerufen. Gesellschaftspolitische Themen spielen eine wichtige Rolle, auch kontrovers diskutiertes. Republic of Gods heißt das diesjährige Motto. Die Wiener Festwochen laufen ja schon. Alles dreht sich um neue und alte Glaubenssysteme, die die Gesellschaft bestimmen. Und in diesem Zusammenhang wird auch der Tech-Milliardär und Weltuntergangsprophet Peter Thiel auftreten, falls er nicht noch absagt. Darüber habe ich mit Milo Rau vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Rau.
Guten Abend, hi.
Warum machen Sie diese Veranstaltung?
Ja, das steht natürlich sehr im Kontext dieser Republic of Gods, die Sie erwähnt haben. Da geht es sehr stark auch um dieses apokalyptische Grundgefühl unserer Zeit. Wir haben sehr viele Debatten, die damit zusammenhängen. Was passiert eigentlich mit Klimakollaps? Ist die Demokratie am Ende und so weiter? Und das hat zu einem sehr starken Widerstarken von Religionen geführt und gleichzeitig zu auch Staaten, Regierungen, die sich mit Religionen zusammenschließen. Also man hat den Iran, das gleiche passiert in den USA. Und eine interessante Tatsache ist, dass plötzlich diese Tech-Milliardäre, Sie haben jetzt Peter Thiel genannt, den wir tatsächlich für eine Debatte eingeladen haben, der zugesagt hat, sich mit religiösen Termini befasst, sagt Debatte über Antichrist, über Armageddon, über den Katechon, also den sogenannten Aufhalter. Und wir veranstalten eine antagonistische Debatte zwischen dem linken Theologen Wolfgang Perlafer und Peter Thiel zu diesen Fragen, was sind die Beziehungen zur realen politischen Lage, also wer ist eigentlich dieser Antichrist und was bedeutet das auch für die Menschheit, diese Auslegung der Bibel, die sehr kritisierbar ist. Und das ist kein geschlossener Kreis, das findet im Licht der Öffentlichkeit statt. Und das war vielleicht der wichtigste Punkt für mich oder bei all diesen Formaten, dass man quasi diese Diskurse hinter den Steinen hervorholt und ins Licht der Öffentlichkeit stellt.
Ja, und was glauben Sie, Milo Rau treibt diesen Peter Thiel an, da mitzumachen, also eben aus diesen geschlossenen Zirkeln herauszutreten und in diese öffentliche, also man kann ja auch sagen kritische Öffentlichkeit vermutlich zu treten?
Genau, das hat mich, muss ich zugeben, auch erstaunt. Also ich habe dann gemerkt, dass ich mich persönlich begonnen habe, mit diesen Schriften, diesen ganzen Hintergründen dieser Ideologie zu befassen, dass ich plötzlich gemerkt habe, das ist zwar wahnsinnig interessant, das ist aber nicht die Welt, die ich will. Was will ich denn?
Haben Sie es verstanden? Ist ja sehr kryptisch auch.
Es ist nicht so wahnsinnig kryptisch. Es gibt einige Grundautoren. Es gibt natürlich den Bezug zur Bibel. Der ist aber relativ lose. Im Grunde gibt es diese Fantasie eines elitären Unternehmerstaates. Und das ist für mich die Problematik. Und ich glaube auch die Problematik, die wir ansprechen werden. Nämlich entspricht das wirklich einem katholischen oder christlichen Ethos, wenn man sich eine Welt vorstellt, wo die allermeisten ausgeschlossen sind, wo die KI die Macht übernimmt, die künstliche Intelligenz und die dazu führt, dass das Kapital in den Händen weniger konzentriert, wie wir den anderen Menschen nicht mehr sehen, wir unsere Aufgabe als Menschheit in Würde zu leben, gemeinsam zu leben, auch Mitleid zu empfinden und so weiter, in so einem Hardcore-Kapitalismus aus den Augen verlieren. Und das sind alles Themen, die wir natürlich da debattiert und sehr kritisch.
Wolfgang Perlafer, der Theologe, der mit Peter Thiel auf der Bühne steht, kennt ihn seit fast 30 Jahren, so kann man lesen. Er hat auch schon mal einen Vortrag über Thiels Thesen gehalten in Wien. Wie positioniert er sich zu ihm? Oder was erwarten Sie da? Wird das eine Kontroverse sein oder müssen Sie die als Moderator erzeugen?
Also ich werde natürlich sehr kontroverse Fragen stellen. Ich werde also im Grunde ein bisschen von der fast biografischen Frage ausgehen, wie kommt man überhaupt dazu? Also in beiden Fällen. Was sind diese Begriffe überhaupt? Was ist diese Auslegung des Religiösen? Was ist diese Endzeitvision? Was kommt denn nachher nach der westlichen Zivilisation? Und was heißt das realpolitisch? Wie gesagt, wer ist der Antichrist? Was nun Wolfgang Palafa angeht, man hat das letzte in einem Interview, das er im Spiegel gegeben hat, vor 1 oder 2 Wochen. Er wird eigentlich immer kritischer. Er hält die These von Thiel für naiv, für unchristlich, für tatsächlich negativ in vielen Punkten. Ich glaube, das ist ein relativ starker Antagonismus. Und da glaube ich, ist Wolfgang Palafa natürlich der Einzige, der auch diesen Zugang hat. Was vielleicht auch ein Vertrauen gibt, dass dann dieser Schritt möglich wird.
Publicity spielt natürlich eine große Rolle. Also man kann das sehen, dass schon jetzt irgendwie zahlreiche Artikel als Reaktion auf ihre Pressemitteilung rausgegangen sind. Wir beide sprechen miteinander. Also das Ding ist stark öffentlichkeitswirksam. Ist das der Hauptgrund, weshalb Sie das machen?
Ich mache das ja seit vielen Jahren. Also ich bin Theaterregisseur, Filmregisseur, Autor und so weiter. Ich leite die Festwochen und ich denke, dass ein Theaterfestival der Platz sein soll. Also ich glaube, dass es so eine Reaktion gibt, ist, dass die Debatte öffentlich fast für unmöglich gehalten wird. Viele Menschen glauben, dass das gar nicht sein kann. Warum soll das sein? Wie kann es sein, dass Thiel sich in diesen Raum begibt und so weiter? Und das ist im Raum der Kunst eben möglich und ich glaube nötig. Warum sollen wir uns nicht mit der Ideologie, die das Leben von uns und die Zukunft unserer Kinder wirklich bestimmen wird. Eines der mächtigsten Menschen der Welt. Warum sollen wir die uns nicht kritisch anhören? Warum sollen wir darüber nicht debattieren? Warum sollen wir da nicht ein Licht drauf werfen? Das wäre für mich fast schon ein politisch unentschuldbares Versäumnis als Intendant.
Gibt es denn dabei eigentlich auch ein theatrales Moment?
Nein, das gibt es eigentlich nicht. Also ich glaube, was vielleicht daran theatral ist, dass Figuren wie Thiel, aber vielleicht in anderer Hinsicht auch Palafa und vielleicht diese Kombination des linken Theologen gegen den großen Tech-Milliardär, dass das natürlich schon was Theatrales in sich hat. Das sind ja Figuren, die sind ein bisschen überlebensgroß. Und deshalb ist es auch diese Debatte, die ist auch überlebensgroß. Wir stehen ja tatsächlich an einer Wasserscheide der Zivilisation, denke ich. In vielen Ländern verwandelt sich die Demokratie in tech-gesteuerte Autokratien. Die Religion nimmt überall überhand. Alle benutzen plötzlich wieder religiöse Begriffe. Wir müssen uns wirklich fragen, wohin soll es mit der Menschheit gehen? Und ich glaube, das macht die ganze Sache schon sehr, sehr theatral. Gleichzeitig ist sie aber sehr real und sehr ernsthaft. Und das provoziert, glaube ich, auch den Widerspruch, den ich verstehen kann. Also darf ein Peter Thiel, also das ist, glaube ich, so der Vorwurf, überhaupt irgendwo auftreten oder will man ihn einfach gar nicht erst hören? Ich glaube, das wäre ungeschickt und fahrlässig. Also wir haben ja 20, 25 Jahre lang Deplattforming betrieben von links, haben diesen Leuten nicht zugehört und mit denen nicht auseinandergesetzt. Wir sehen, wo wir jetzt stehen.
Jetzt wird am Freitag genau diese Frage noch öffentlich diskutiert werden in Wien, um danach dann zu entscheiden, ob diese Veranstaltung auch wie geplant stattfinden kann. Was heißt denn das jetzt genau? Also, das kann auch sein, dass dann einfach eine Ausladung ausgesprochen wird, wenn anders entschieden wird, öffentlich?
Also das ist auf gar keinen Fall eine Fake-Debatte. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einfach so einen Pseudoraum der Kritik öffnen und dann machen wir, was wir wollen. Wir sind ein öffentliches Festival. Da sind über 1.000 Künstler drauf. Viele sehen das sehr, sehr kritisch. Einige haben sich auch schon distanziert. Das nehme ich als Kurator, der für alle zuständig ist, natürlich extrem ernst. Da sollen sich alle wohlfühlen. Das soll ein Raum sein, der für alle auch passt. Ich habe eine Gesamtverantwortung. Mir persönlich und ich glaube meinem ganzen Team und ganz vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, diese Debatte ist unglaublich wichtig, gerade in diesem Moment. Muss unbedingt geführt werden. Es ist einmalig, aber es liegt natürlich nicht ganz in meinen Händen. Ich muss ja gucken, dass die ganze Sache funktioniert.
Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, über den geplanten Auftritt des Tech-Milliardärs Peter Thiel zusammen mit dem Theologen Wolfgang Palafa. Am 7. Juni soll er stattfinden. Wir sind gespannt, Herr Rau, und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Vor 10 Tagen gab die Jury des Theatertreffens bekannt, dass sie die Frauenquote im kommenden Jahr aufhebt. Das hat, wie zu erwarten, zu einer größeren Diskussion geführt, die jetzt in einen offenen Brief mündet. Die Frauenquote beim Theatertreffen habe im Theaterbetrieb bereits Wirkung gezeigt. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen bestehe dort aber weiterhin. Deshalb sei die Abschaffung der Quote ein Rückschritt. Unterzeichnet ist dieser offene Brief von, ja, vermutlich angeblich inzwischen mehreren hundert sehr namhaften Theatermenschen, vor allen Dingen Theatermenschen. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt sieht das etwas anders.
In puncto Gleichstellung steht es an deutschsprachigen Theatern hervorragend. Kann ja gar nicht anders sein. Ein Blick auf die lange Liste von Intendantinnen und Intendanten, von Schauspielleitern, DramaturgInnen, führenden Regisseuren genügt, die sich jetzt alle für eine 50%-Quote von weiblichen Regisseuren einsetzen. Genial. Endlich brechen die Strukturen auf. Endlich nehmen die Chefinnen und Chefs den Theaterbetrieb in die Mangel, für den sie selbst verantwortlich sind. Wer weiß, vielleicht kümmern sie sich als nächstes sogar um den gigantischen Gender Pay Gap im Kulturbetrieb. Ach, wäre das schön. Aber Fehldiagnose. Viele der führenden Theaterleute, deren Namen man nun lesen kann, mögen Gleichberechtigung höchstens, wenn sie kostenfrei kommt. Mit einer Unterschrift unter den offenen Brief, der sich gegen ein Abschaffen der Frauenquote beim Theatertreffen wendet. Das geht schnell und sieht gut aus. Alles, was es dafür braucht, ein bisschen Verdrängungsleistung. Wie sonst bringt es der Bamberger Intendant fertig, darunter seine Unterschrift zu setzen, wo er am eigenen Haus die Frauenquote im Regiebereich mitnichten erfüllt? Dort inszenieren in der kommenden Saison 8 Männer und 4 Frauen. Dem Karlsruher Schauspielchef ist wohl noch gar nicht aufgefallen, dass er in der nächsten Spielzeit ausschließlich Texte von Männern inszenieren lässt. Und wann hat eigentlich der langjährige ehemalige Intendant des Hamburger Thalia-Theaters und des Deutschen Theaters in Berlin in seiner 40-jährigen Laufbahn die Frauenquote eingeführt? Gar nicht? Ach so, na egal, Unterschrift am Ende der Karriere reicht ja. Womöglich ist der offene Brief Satire? Vielleicht möchten die Initiatorinnen ihn als öffentlichen Pranger benutzen. Schaut, alle diese Theaterchefs sind für die Quote. Jetzt müssen sie sie auch umsetzen. Das wäre was. Nur, selbst die zahlreichen Unterzeichnenden, die sich tatsächlich für Gleichberechtigung am Theater einsetzen, ganz ohne Frauenquote übrigens, sind hier in den falschen Ring gestiegen. Denn die Jury des Theatertreffens ist eben nicht die bundesdeutsche Theaterregierung, sondern eine Jury aus 7 TheaterkritikerInnen, die Inszenierungen in einem ästhetischen Wettbewerb nach ausschließlich ästhetischen Kriterien beurteilt und damit höchstens den Betrieb abbildet, Strukturen sichtbar macht. Man kann das falsch finden, man kann der Meinung sein, die Jury sollte an der 50% Frauenquote festhalten. Man kann sogar entgegen aller Statistiken behaupten, die Quote beim Theatertreffen sei maßgeblich dafür, dass inzwischen mehr Frauen an Theatern inszenieren. Man kann es für ein falsches Signal halten. Doch was man nicht kann, 7 unabhängigen KritikerInnen die Verantwortung für Theaterstrukturen aufdrücken, die man selbst weiter verändern muss. Und wie war das nochmal? Haben sich nicht dieselben Menschen, die der Jury jetzt Vorschriften machen wollen, vor ein paar Wochen noch für freie und unabhängige Jurys ausgesprochen? Gab es da nicht einen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der von eben diesen Theaterleuten öffentlich aufs Schärfste kritisiert wurde, weil er Jurys nicht unabhängig agieren ließ? Klar, Weimer hatte nicht die Frauenquote auf der Agenda, sondern wollte die Welt vor angeblich linksextremen Buchhandlungen und palästinensischen Literaturprojekten retten. Das ist halt nicht so schick. Trotzdem, eine erzwungene Quote ist ein ebensolcher Eingriff in die unabhängige Juryarbeit. Die JurorInnen möchten in den kommenden 2 Jahren allein aus ästhetischen Kriterien ihre Auswahl treffen, um dann womöglich neu zu justieren. Es gibt Schlimmeres, würde man meinen. Sollte das Theatertreffen 2027 tatsächlich mehr Regisseure und Autoren präsentieren als Regisseurinnen und Autorinnen, dann machen die Unterzeichnenden hoffentlich die Theater in Bamberg, Karlsruhe und andernorts dafür verantwortlich und nicht die Jury, die diese Missstände abbildet.
Das meint unsere Kritikerin Barbara Behrendt. Thomas Demand ist bekannt geworden als Fotokünstler mit einem ganz besonderen Zugang zum Sujet. Zwar betrachtet man am Ende immer eine Fotografie von ihm, der jedoch die Rekonstruktion eines Raumes oder einer Situation aus Pappe vorausgeht. Demand baute die Badewanne nach, in der Uwe Barschel tot aufgefunden wurde, oder die geplünderten Räume der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin. Bilder, die über die Medien zu Ikonen geworden waren, dabei merkwürdig kalt und verfremdet. Jetzt hat er sich einem ganz anderen Sujet zugewandt, und zwar historischen Opernbühnenbildern. Zu sehen sind diese Bilder im Museum für angewandte Kunst in Wien, und für Fazit dort war Carsten Probst. Carsten, die Ausstellung heißt Räume, die von gestern träumen. Wie kann man sich denn diese Räume bzw. diese Bilder vorstellen?
Ja, es sind erstmal eigentlich wie immer bei Thomas Demand großformatige Aufnahmen, die er von diesen historischen Opernbühnenbildern gemacht hat. Man sieht also nicht die ganze Bühnenausstattung, sondern immer nur Details, so vielfältige Landschaftsformationen, eine Grotte, die von irgendwo noch von Tageslicht so beleuchtet wird, vielleicht so einen Laubengang, hinter dem sich so eine scheinbar antike Architektur mit Skulpturen schemenhaft erhebt. Man sieht einen grünen Tümpel im Wald oder Tannen vor Hochgebirgslandschaften, also fast Klischees von Naturbildern, wenn man so will, und Kulturlandschaften. Auf Hinweisschildern unten sieht man dann doch so den Titel zu den Opern, zu denen diese Bühnenbilder auch mal gehört haben. Das sind jetzt aber eben nicht die gesamten Bühnenbilder oder die Bühnenausstattung, um die es hier geht, sondern es ist eben alles nur in Form kleiner Modelle erhalten. Die hat er in Archiven und in Museen aufgestöbert, in Wien, in München, in Monaco. Und die hat er mit so einer kleinen Periskopkamera von innen heraus fotografiert. Und er beschreibt seine Vorgehensweise so.
Wir sind dann da mit einer kleinen Minikamera, konnten wir da rein. Wir durften das Ding nicht bewegen, nicht anfassen. Aber die Kamera konnte man natürlich anfassen und bewegen. Und jedes von den Bildern, die Sie hier sehen, besteht ungefähr aus 80 bis 90 Einzelaufnahmen, die verschiedene Schärfen abbilden, die dann zusammen kombiniert werden.
Ja, es gibt ja auch so Software, ne, mit der man die Bilder mittels KI aus lauter Einzelbildern zusammenfügen kann. Das sind eben also Fotografien, nicht im engeren Sinn, die man hier sehen kann. Es sind eher Collagen, wenn man so will.
Diese früheren Werke von Demand, die lebten ja davon, dass man die Bilder aus den Medien kannte. Es war so eine sehr starke Irritation, weil irgendetwas war daran anders. Diesen Effekt kann er jetzt ja gar nicht mehr erzielen mit diesem Ansatz, mit diesen Opernbühnenmodellen, weil die kennt ja keiner.
Ja, genau. Also das Vorgehen ist jetzt einfach ein völlig anderes, ne? Und dadurch eben auch die Wirkung. Also die Modelle, die er für diese Werkgruppe jetzt fotografiert hat, die stammen ja auch gar nicht von ihm selber. Die sind zwischen der Barockzeit und dem Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden. Und die Illusion von Naturräumen, die sie eben erzeugen, ist natürlich auch heute nicht mehr so ganz glaubwürdig, würde ich sagen. Also diese Irritation, von der Sie jetzt eben gesprochen haben, die sind in seinen früheren Fotografien natürlich immer sehr stark. Die stellt sich hier natürlich nicht ein, aber das sieht Thomas Demand eben auch genauso und sagt dazu:
Meine Modelle sehen sehr utopisch aus, sehr unberührt. Die Modelle, die Sie hier sehen, die sind keine Ausstellungsmodelle. Damals gab es überhaupt keinen Ausstellungsbetrieb dafür. Das sind wirklich interne Modelle für die Bühnenbildner. Die haben aber alle so Traumräume, so Traumwelten, die Urahnen von den Traumwelten, die Sie jetzt mit KI herstellen können auf Ihrem eigenen Handy. Der Wald, der Kirschgarten, die Grotte, die Berggipfel. Das sind natürlich Realitätsfluchten, die wir in anderer Form aber immer noch benutzen. Das interessierte mir natürlich die Verbindung zu dem Heute irgendwie, aber zu dem, was die damals darstellten.
Okay, ich sehe den roten Faden. Thomas Demand fotografiert weiterhin Modelle. Hm? Dennoch würde ich sagen, hat das für mich gerade auch im Vergleich zu den starken, zu diesen kalten Fotografien und diesen aufgeladenen Bildern von früher was geradezu Liebliches. Also was will er?
Ja, ich glaube, der Hinweis, den er eben gegeben hat in seinem O-Ton auf die Gegenwart und auf die KI, der ist wahrscheinlich schon auch ein Schlüssel zu dieser Arbeit, die er hier zeigt in Wien. Diese historischen Bühnenbilder verweisen auf Methoden, kann man vielleicht sagen, der Simulation, der Virtualität, auf eine Wirklichkeit in der Wirklichkeit, die es immer schon gab, sozusagen. Die Fotografie kann vielleicht, so ist das so ein bisschen sein Ziel, so eine Traumtechnologie sichtbar machen, die schon ziemlich viel Geschichte hat eigentlich und die für Demand so etwas ist wie eine Konstante in der ganzen westlichen Kultur. Das klingt jetzt erstmal sehr gewaltig, aber ich fand der Gedanke, den er dazu geäußert hat, der klingt durchaus interessant.
Ich glaube, die wirklich fundamentale Kulturtechnik, die der Westen hervorgebracht hat, ist die Idee des Modells. Die Welt ist viel zu komplex für uns, um sie zu begreifen. Deswegen helfen wir uns mit Modellen. Das fängt mit Kinderspielzeug an, Architektur, das Rentenmodell, die Wettervorhersage, Large Language Models bei KI. Das sind alles deduzierte Erfahrungen mit der Welt, die darauf reduziert sind, auf die Dinge, die uns wichtig sind.
Ja, und um diese Verbindung dann herzustellen zwischen diesen alten Bühnenmodellen und der Gegenwart, hat Demand sich nämlich noch was Zusätzliches ausgedacht. Er hat den Ausstellungssaal im Museum für angewandte Kunst selbst in so eine Art 1:1-Modell verwandelt. Der Saal ist ziemlich groß und von der Decke hängen jetzt so zwei Reihen mit eigens gestalteten Lampen mit sehr eigentümlichen, übergroßen Schirmen. Diese Lampen werfen ein ganz fahles, so fast staubiges Licht in den Raum. Die Wände sind vollständig mit einer Tapete verkleidet, die wie so ein grauer Felsen wirkt, ein Felsmassiv fast, und den Saal zusammen mit dem Marmorfußboden fast in so eine riesige graue Grotte verwandelt. Diese Tapete mit dem Felslook hat Demand so durch zerknittertes Papier erzeugt, das er selber dann wieder abfotografiert und stark vergrößert hat. Und die Deckenlampen geben so die Lichtsituation in einem dieser Archive wieder, die Demand in den Museen vorgefunden hat, die Bühnenbildmodelle aufbewahrten. Also so verdoppelt das Museum eigentlich die Realität, aber eben nicht mehr die Realität an sich, sondern die des Modells. Das ist eigentlich konsequent gedacht im Sinne dieser Werkserie und für mich fast, also diese Anverwandlung des Museumsraumes, fast das eigentliche Werk, das er hier ausstellt, also fast stärker als die Fotografie.
Mhm. Das heißt, man steht eigentlich als Betrachterin in einem Modell, wenn ich das richtig verstehe. Und dann ist ja diese Ausstellung im MAK, also im Museum für angewandte Kunst, irgendwie dann ja auch vollkommen richtig aufgehoben.
Das habe ich auch gedacht. Ne? Es ist eigentlich eine gestaltete Ausstellung, die selber ein gestaltetes Objekt ist. Das fand ich eigentlich als Gedanke sehr faszinierend, weil es ja auch darauf hinausläuft, dass Thomas Demand im Moment, in dem er die Ausstellung konzipiert hat, selbst auf den Ort nochmal mit seiner riesigen, fantastischen Sammlung auch nochmal reflektiert hat.
Räume, die von gestern träumen. Die Ausstellung mit neuen Werken von Thomas Demand im Museum für angewandte Kunst in Wien ist dort bis zum 13. September zu sehen. Und ich sage vielen Dank an Carsten Probst.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Musikclubs sind künftig auch baurechtlich Kulturorte. Die Änderung hat das Bundeskabinett beschlossen. Zuvor galten die Clubs wie Wettbüros, Sexkinos und Spielhallen als Vergnügungsstätten. Dank der neuen baurechtlichen Einstufung können Clubs sich künftig auch in Misch- oder urbanen Gebieten oder auch Wohngebieten ansiedeln. Voraussetzung ist, dass sie sich an Auflagen wie den Lärmschutz halten. Seit Jahren hatten die Clubbetreiber für diese Änderung gekämpft, weil es immer schwieriger wurde, geeignete Standorte zu finden. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nannte das neue Gesetz einen wichtigen Schritt zum Schutz und Ausbau der Live-Musikszene in Deutschland und ein starkes Signal für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus sollen künftig mehr Geld in deutsche Filme und Serien stecken. Das Bundeskabinett hat dafür jetzt neue Regeln beschlossen. Geplant ist, dass Streaming-Anbieter mindestens 8% ihres Umsatzes in Deutschland investieren müssen, sonst könnte eine Strafzahlung fällig werden. Gleichzeitig will der Bund die Filmförderung deutlich erhöhen. Die Bundesregierung hofft, dass dadurch wieder mehr Filme und Serien hierzulande produziert werden. Viele Filmstudios hatten zuletzt Probleme, weil Produktionen oft ins Ausland verlagert wurden. Kritik kommt unter anderem vom Digitalverband Bitkom. Dort heißt es, die neuen Regeln könnten für mehr Bürokratie sorgen. Die Los Angeles Philharmonics gehören zu den einflussreichsten Orchestern in den USA. Ihr neuer musikalischer Direktor wird der Brite Daniel Harding. Er folgt Gustavo Dudamel, der die Leitung im August nach 17 Jahren abgibt. Nils Damz.
Daniel Harding ist 50 Jahre alt und wurde in Oxford geboren. Mit 8 fängt er an, Trompete zu spielen. Als Musikstudent schickt Harding Arbeitsproben an Star-Dirigent Sir Simon Rattle. Der erkennt sein Talent und macht ihn zu seinem Assistenten. Harding hat mittlerweile mit Orchestern in Rom, Paris, Berlin, München oder London gearbeitet, spricht 4 Sprachen und ist ausgebildeter Verkehrspilot. Für die Fluggesellschaft Air France fliegt er seit 4 Jahren nebenher Airbus 320 Maschinen. Er hat auch schon seine eigenen Orchester zu Auftritten durch Europa gejettet.
Die Berliner Karl-Marx-Allee gilt mit ihren 1,8 Kilometern Ausdehnung als längstes Baudenkmal Deutschlands. Dort befindet sich auch das Berlinale Kino International. Gleich daneben öffnet heute nach der Sanierung wieder ein zweites bekanntes DDR-Bauwerk, die einstige Mokka-Milch-Eisbar. Anfang der 1960er Jahre, als Teil des Pavillon-Ensembles erbaut, war das Lokal ein beliebter Treffpunkt in Ost-Berlin. Markant ist das denkmalgeschützte Gebäude durch die großen Fenster und seine gelb gefließte Fassade. Das Eiscafé wurde 1969 sogar von dem Schlagersänger Thomas Natschinski besungen. Sein Lied »In der Mokka-Milch-Eisbar« war ein Hit.
Ja, Filme der Woche hier bei Fazit, und da geht es einmal um die Ambivalenz der Entwicklungszusammenarbeit in dem portugiesischen Film I Only Rest in the Storm. Ein recht kreatives Werk scheint das zu sein. Zuerst sprechen wir aber über richtig harten Tobak. Tod meiner Jugend heißt der deutsche Film, in dem die autobiografische Geschichte von Kai Peter erzählt wird. In seiner Kindheit und Jugend erlebte er sexuellen Missbrauch. Anke Lewicke ist im Studio. Hallo erstmal, Anke.
Guten Abend.
Ist dieser Film so hart, wie er klingt?
Ja, er ist hart, aber er ist nicht so hart wie ein Schlag in die Magengrube, der einen dann nicht mehr atmen lässt. Und vielleicht ist die Hauptfigur, eben dieser Kai, in dem Film so angelegt, dass es endlich Zeit ist, dass er sich auch seiner Vergangenheit, den verdrängten Erinnerungen, stellt. Also wir lernen ihn als Vater kennen. Er zieht mit seiner Frau und seinem 15-jährigen Sohn Silas in die Kleinstadt zurück, wo er groß geworden ist. Er ist jetzt Hausmeister in seiner vorherigen Schule und sein Sohn Silas fragt ihn dann: Papa, gibt es eigentlich Fotografien von dir als Kind? Und das ist die Frage, die eben alles aufwirft, die alles hochkommen lässt.
Und wie explizit ist das, beziehungsweise wie wird die Geschichte filmisch umgesetzt? Also in Rückblenden dann wahrscheinlich?
Ja, mit assoziativen Rückblenden. Und die Rückblenden springen aber zwischen den Zeiten. Also mal sieht man Kai als kleinen Jungen, dann als Heimkind, dann als Lehrling. Und die Assoziationen sind zum Beispiel so, dass sein Sohn in die Badewanne möchte und dann erinnert er sich, wie seine Mutter ihn so als 6-7-Jährigen gebadet hat. Eigentlich eine schöne Szene, aber wir sehen die blauen Flecken auf dem Rücken. Und viel später werden wir auch herausfinden, warum er überhaupt gebadet wurde. Also das sind so Andeutungen, aber wenn es um die Schläge geht, die er in der Schule oder im Heim gekommen hat, da geht der Film schon richtig zur Sache. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass sein Sohn Silas jetzt heute Boxunterricht nimmt, damit er sich eben selbst verteidigen kann. Und was ich ganz interessant finde, der Silas wird gespielt von Silas Peter, also dem wirklichen Sohn von Kai Peter. Und der Regisseur des Films, Timo Jakob, spielt eben diesen Kai Peter. Dadurch kriegt der Film auch was Persönliches, finde ich, auch was Intimes. Und ich finde es ganz gut, wie Timo Jakobs diese Figur anlehnt. Eigentlich ein besonderer Vater, ein liebevoller Ehemann. Aber so der Schritt ist immer so schwer. Das Trauma sitzt so im Körper. Und die Frau kommt dann auf einmal auf die Idee, weil dieser Kai auch so einen Humor hat: Ach, mach doch mal Stand-up-Comedian. Und er versucht das dann zu lernen. Und das wird wirklich zur Therapiestunde.
Bevor es das Internet gab, dachten wir, die Problematik sei der Mangel an Informationsmöglichkeiten.
Informationsmöglichkeiten. Und?
Das war's nicht.
Das ist gut. Der Mangel an Informationsmöglichkeiten war es nicht. Was war's dann? Was ist es? Was ist deine Schwäche?
Warum muss ich da hin?
Ich bin eher...
Weil das dein Material ist, Kai.
Das ist dein Material. Da musst du ran. Wenn das eine geile Show werden will, dann musst du genau daran.
Okay, was haben wir da jetzt gerade mitbekommen? Eine Therapiestunde?
Nein, eigentlich war das Stand-up-Comedian. Ach, und
sollte,
man soll eigentlich nicht komisch sein. Mhm. Und man muss trotzdem auch immer die Wahrheit erzählen. Mhm. Die sind wirklich sehr spannend, diese Stunden. Und dadurch lernen wir eben oder lernt Kai sich eben auch noch mal anders kennen. Und er kann auf einmal seinen Schmerz aussprechen.
Das heißt, es kommt in diesem Film etwas zur Bewegung, ja?
Ja, man kann sagen, was ich schon meinte, er spricht seinen Schmerz aus, er kann sich dem Schmerz stellen und dadurch wird er auch eben aus so einer Erstarrung wieder wach und kann vielleicht nochmal neu in sein altes Leben reinfinden.
Tod meiner Jugend ab morgen in den Kinos. Anke, I Only Rest in the Storm, das ist der andere Film, über den wir reden wollen. Ein portugiesischer Film von Pedro Pinho. Bei den Filmfestspielen in Cannes, wo du ja gerade warst, gerade entdeckt und gefeiert, zu Recht?
Ja, auf alle Fälle. Das ist so ein Film, warum man wirklich auf Festivals fährt. Also er lief in einer Nebensektion und das war wirklich eine Seherfahrung, die mich so ein bisschen auch umgehauen hat. Also wir fahren mit einem portugiesischen Ingenieur nach Guinea-Bissau. Dort soll er ein Straßenprojekt evaluieren. Und mit ihm verlieren wir uns in einem Land, das von kolonialen und neokolonialen Strukturen geprägt ist. Und dieser Film lässt sich wirklich alle Zeit, die es braucht, für seine doch irrsinnige, abgefahrene, sinnliche und manchmal knallharte Odyssee.
Und aufgehängt an der Geschichte oder an dieser Figur Pedro Pin, an der Figur dieses Sergio, ja? Was ist das für ein Typ? Wie hat der Regisseur diese Figur angelegt?
Ja, man muss ihn sich vielleicht wie so eine Art Medium vorstellen, wie so ein Vermittler. Durch seine Erfahrungen im Land, wie er reagiert, werden wir eben mit diesem Land konfrontiert. Und ich finde es schon ganz spannend, wie am Anfang schon die Zeit so außer Kraft gesetzt wird. Der hat eine Panne in der Wüste, landet in so einer Holzbude, kriegt Tee und Essen serviert, schläft dann ein. Man weiß nicht, wie lange er geschlafen hat. Dann geht er durch die Wüste, ist auf einmal in seinem Hotelzimmer. Und überall wird ihm immer klar gemacht, er ist eigentlich ein Weißer. Also was macht er hier? Also diese Frage verfolgt ihn immer. Dann geht er zu einem NGO-Treffen, da ist die Kamera statisch. Dann geht er auf den Straßenmarkt, da wird die Kamera dann sehr beweglich. Und wir sehen so eine Frau mit einer blonden Perücke, die handelt.
40.000. Piccinino, piccinino e pimenta staccante.
Fare un son.
Signora! Amico! Signora! La busca!
Ja, und der Beginn der Musik markiert dann eine Verfolgungsjagd. Die junge Frau lässt alles eben bei Sergio stehen. Er soll sich darum kümmern. Und er trifft sie dann wieder. Und mit ihr taucht er in die queere Szene ein. Partys, Partys. Es gibt auch viele Partys von Expats. Aber eines macht der Film klar, im Privaten und auch beim Sex ist es immer so, dass die politischen und ökonomischen Bedingungen sich dort auch widerspiegeln.
Also Fazit, Anke, ein sehenswerter Film, der so ein bisschen die Seekonventionen nicht erfüllt.
Ja, man kann sich so richtig treiben lassen, das entwickelt schon einen unheimlichen Sog. Und wie die queere Szene ist ja auch dieses ganze Land auf Identitätssuche. Und Sergio verliert dadurch auch seine Identität. Und dann ist er oft bei den Bauarbeiten mitten in der Wüste. Er darf den Leuten nichts zu trinken geben. Man weiß gar nicht, wofür diese Straße gebaut wird, doch nur damit Chinesen Kapital schlagen. Dann treffen wir wieder auf kleine Jungs mit angemalten Fußballtrikots, weil sie sich keine anderen leisten können. Also der Film ist schon ein Rundumschlag und jede Szene macht eine andere Perspektive auf.
Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke über I Only Rest in the Storm und Tod meiner Jugend. Beide Filme laufen morgen Donnerstag in den Kinos an. Danke, Anke.
Tschüss.
Schlesien, Pommern und Ostpreußen zusammengefasst als die ehemaligen Ostgebiete, das ist immer noch ein heikles Thema und ein Reizwort, steht es doch für die Vertreibung von Millionen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und damit verbunden auch mit politischen Spannungen, zum Beispiel durch Vereinnahmung revanchistischer Gruppierungen. Doch es gibt auch noch eine andere Perspektive auf die Region, nämlich die aus dem Osten. Die neuen Siedler waren nämlich häufig selbst aus dem Osten vertrieben und standen vor einem schwierigen Neustart. Den Dialog sucht nun eine Ausstellung im Zentrum für Flucht, Vertreibung und Versöhnung in Berlin mit Fotografien aus Ost und West. Eine der Fotografinnen ist Annette Hauschild von der Agentur Ostkreuz. Herzlich willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Ihre Fotografien aus der Region sind jetzt Seite an Seite zu sehen mit neun anderen Positionen von deutschen und polnischen Fotografen und Fotografinnen. Was gibt es denn da für einen Zugang zu dieser Region?
Es gibt von meiner Seite einen sehr persönlichen Zugang. Meine Familie ist eine Aussiedlerfamilie. Meine Eltern sind 1965 mit meinen vier Geschwistern nach Deutschland gekommen und haben eben in dem ehemaligen Oberschlesien und dann Polen gelebt.
Zeigen Sie Fotografien, die schon existieren, oder wie war der Weg jetzt zu diesem Ausstellungsbeitrag?
Ich wollte zeigen, wie ich hier in Deutschland oder wie man eben auch aus diesem Status des Aussiedlers oder Vertriebenen eine Heimat findet und was man mitnimmt an Erinnerungsstücken, an Geschichten, an Erzählungen was dann eben diese Identität aus unterschiedlichen Schichten prägt. Das heißt, ich habe eigentlich an dem Ort, an meinem Heimatort, in der Siedlung oder in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, wo meine Mutter seit 1966 lebt, versucht, dieses Heimatfinden zu fotografieren und eben auch diese Dinge, die das schon auch besonders macht, wenn man aus dem Osten in den Westen gesiedelt ist.
Was sind das für Dinge?
Das Besondere ist ja, wenn man umsiedelt oder aussiedelt, dass man bestimmte Dinge mitnimmt. Und die vielleicht gerade, wenn man eine Heimat verlassen muss, die dann auch einen bestimmten Wert haben oder die nicht weggeschmissen werden, aufgehoben werden, auch über Generationen hinweg. Und so habe ich zum Beispiel ein altes Geschirr fotografiert, was wohl die Aussteuer meiner Mutter war. Hinten drauf sind polnische Stempel oder auch Textilien, die wirklich aus Polen mitgenommen wurden und immer noch bei uns oder bei meiner Mutter im Gebrauch sind oder eben hinten im Schrank lagern. Mhm. Gleichzeitig zeige ich aber auch so Traditionen, die mitgenommen werden. Also man sieht Hände von meiner Mutter, wie sie ganz traditionelle Gerichte zubereitet. Also die selbstgemachten Nudeln von der Nudelsuppe oder Klöße zum Beispiel.
Was haben die Kolleginnen und Kollegen gemacht?
Alle Beiträge kreisen ja um einen Ort, der einmal von der östlichen oder westlichen Seite betrachtet wird. Die Ausstellung heißt ja Ostgebiete bzw. Westgebiete auf Polnisch, Szemnie, Zachodnie. Und die polnischen und die deutschen Fotografen betrachten das eben aus unterschiedlichen Perspektiven. Alle eint aber, das ist natürlich eine Art von Fremdsein, darstellen kann oder einen Ort für sich erschließen oder einen Ort verlassen müssen. Das ist so ein wiederkehrendes Thema in den Arbeiten, aber die Arbeiten sind teilweise eher so archäologisch. Zum Beispiel Katarzyna Mirschak ist eher archäologisch vorgegangen. Sie ist auch Künstlerin und Archäologin und hat alte Bilder gesucht aus den Nachkriegsjahren von 45, 46 aus eben deutschen und polnischen Fotoalben und hat die montiert mit Fotos, die sie aktuell gemacht hat und stellt sich die Frage, wie die Veränderung sichtbar wird in den Bildern von damals und auch von heute.
Führen diese Bilder oder führen die Fotografen uns teilweise auch direkt in die Region, wie sie heute aussieht?
Absolut. Also die meisten Arbeiten spielen wirklich in den Regionen, also eben in den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands. Und die polnischen Beiträge erzählen davon, wie man im Grunde in ein fremdes Land, in ein fremdes Haus kommt und sich da irgendwie heimisch fühlt oder auch immer noch jetzt in der zweiten oder dritten Generation spürt, dass da noch eine andere Identität mit drin ist, dass es eben nicht nur polnische Gebiete oder polnische Orte sind, sondern dass das eben einfach noch deutsche Hinterlassenschaften gibt und natürlich da auch deutsche Geschichte gespielt hat.
Es gab ja nach dem Mauerfall auch so eine richtige Reisewelle von Menschen, die dort dann in ihre alte Heimat gefahren sind oder Spuren der Vergangenheit, der eigenen Familiengeschichte gesucht haben. War das bei Ihnen auch so?
Ja, das war bei mir auch so. Ich war eigentlich die Einzige aus der Familie, die ab 1990 dann immer zu meiner Verwandtschaft gefahren ist, eben nach Polen. Da gibt es eben noch die Häuser der Familie, da gibt es teilweise auch noch Cousinen. Und das beschreibt auch Carolina Gembara, die im ehemaligen Schlesien aufgewachsen ist, dass sie dachte, alle Menschen oder alle Leute leben in ehemals deutschen Häusern und es ist total normal, dass auf einmal deutsche Leute vor der Tür stehen und in das Haus rein wollen. Mhm. Und ich fand das ziemlich toll, das zu lesen, weil es hätte auch ich sein können. Ich stand auch schon vor etlichen Häusern und habe mich reingetraut oder auch nicht.
Sie hat die Häuser fotografiert oder was?
Nein, sie hat was sehr Interessantes gemacht. Also ihre Familie ist aus Galizien, also jetzt im Grunde aus der Ukraine, eben westlich umgesiedelt oder umgesiedelt worden in ein ehemals deutsches Haus. Und ihre Großmutter hat ein deutsches Fotoalbum gefunden und da hat sie die Fotos rausgerissen und hat ihre eigenen Fotos reingeklebt. Das Fotoalbum heißt auch Erinnerungen. Man sieht so ein Emblem, das ist ganz klar, da ist ein Hakenkreuz weggekratzt. Und man sieht diesen Seiten so sehr an, dass da was rausgerissen wurde und was überklebt wurde. Und das ist so toll symbolisch auch für dieses geschundene Land, ne, wo so viel passiert ist. Ich meine, man muss auch sagen, da ist ja Auschwitz auch wahnsinnig nah und da überlagern sich natürlich Geschichten von Schuld, Vertreibung, vielleicht auch Wiedergutmachung im besten Falle. Ja, das ist wirklich ein wahnsinnig spannungsreiches Gebiet, kann das sein. Man kann immer noch darüber erzählen.
Das Thema Vertriebene war ja wirklich jahrelang, jahrzehntelang heiß diskutiert. Viele werden sich auch noch an die Zeiten von Erika Steinbach als einflussreiche Politikerin und Präsidentin des Bundes der Vertriebenen erinnern. Würden Sie sagen, man geht heute in einer jüngeren Generation auch damit entspannter um?
Absolut. Das ist doch ganz typisch, dass die zweite oder dass die dritte Generation jetzt darüber reden kann und darüber reden will, neue Lösungen findet, andere Fragen stellt und die eigene Identität in so Schichten zusammenbaut, die einfach nicht mehr so schmerzvoll aufgeladen sind oder wo man nicht mehr so sehr nach Opfer, Täter oder sowas fragt, sondern mit einer offeneren Frage daran geht.
Die Fotografin Annette Hauschild über die Ausstellung Ostgebiete Zemje Sachotnje im Zentrum für Flucht, Vertreibung und Versöhnung zu sehen bis zum 17. Januar 2027. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Wochenzeitung Die Zeit lässt mal wieder denken. Dieses Mal zum Thema, wie lässt sich die AfD stoppen? Während wir noch ernsthaft denken, weil die AfD seit Jahren ja nicht zu stoppen ist, ihre Umfragewerte in Ost und West stattdessen immer höher klettern, titelt die Zeit: Wir haben diese Frage klugen Menschen aus Kunst, Literatur und Wissenschaft gestellt. Wir beginnen beim Fotokünstler Wolfgang Tillmanns, der fordert: Ich will nicht, dass die AfD mit ihrer miesen Stimmung und ihrer Menschenfeindlichkeit mein Land kaputt macht. Ich wünsche mir, wir würden einen neuen Patriotismus finden, der Deutschland und die Europäische Union und alle Menschen, die hier leben, leidenschaftlich, aber nicht aggressiv und egoistisch verteidigt. Nele Polacek hingegen beruft sich auf Hannah Arendt, die einmal feststellte, jede Unterhaltung beginnt mit einer Verbeugung vor der Persönlichkeit des anderen und außerdem erklärte, ein grundsätzliches Vertrauen in alle Menschen zu haben. Daraus zimmert sich Polacek ihre Anti-AfD-Strategie und berichtet immerhin aus der Praxis. Ich habe in meinem Leben, soweit ich weiß, zwei Menschen davon überzeugt, nicht die AfD zu wählen. Die Gespräche begannen mit einer Verbeugung und bewahrten ein grundsätzliches Vertrauen in das Menschliche. Anders kann man nicht. Maxim Biller hingegen weigert sich einfach, die von der Zeit gestellte Hausaufgabe zu lösen und gibt sie einfach an die Leserinnen und Leser weiter. Nun überlegen Sie bitte selbst, wenn Sie nicht ohnehin schon als Supermarktkassierer, W3-Professor oder Zeitredakteur heimlich Gauland und Co. wählen, ob Sie mit dieser auf klassische deutsche Selbstzerstörung setzenden Gruppierung weiter in das Scheingefecht eines parlamentarischen, digitalen und publizistischen Wettstreits treten wollen. Vermutlich wollen das ja gar nicht so viele Zeitabonnenten, aber man wird auch den Eindruck nicht los, dass selbst wenn alle Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt dieses Feuilleton zum Thema »Wie lässt sich die AfD stoppen?« lesen würden, die Umfragewerte von über 40% an Saale und Elbe trotzdem stabil bleiben würden. Denn die überzeugendste und leider auch niederschmetterndste Antwort auf die Frage nach der Stoppbarkeit der AfD liefert in der Zeit der Politologe Philipp Manow. Wenn es da ein klares Rezept gäbe, wäre es schon längst gefunden, und zwar nicht von der Politikwissenschaft, sondern von der politischen Konkurrenz. Dort sind ja die Anreize viel stärker. Eine ähnlich schwer zu knackende Nuss hat sich in der Süddeutschen Zeitung Marie Schmidt vorgenommen, wenn sie fragt, wer verdient noch Geld mit Literatur? Und erklärend hinzusetzt, während Einzelne für ihre Bücher hohe Vorschüsse kassieren, können sich viele das Leben als Schriftsteller kaum leisten. Nun könnte man sagen, das war doch nie anders, aber eine aktuelle Diskussion auf der Republika in Berlin, bei der eine seit Jahren über Inklusion publizierende Frau und ein welterklärender Philosophieprofessorenmann ihre Vorschüsse auf der Bühne verglichen, sie 15.000, er 160.000 Euro, wirbelt den alten Staub nun wieder auf und in der SZ erklärt uns die Piper-Verlegerin Felicitas von Lovenberg: Jeder Bestseller ist ein Ermöglicher und sichert die Qualität, sichert die Vielfalt und all das, wofür die Buchwelt steht. So richtig lustig ist das für die vielen literarischen Wenigverdiener, die da von einer Bestseller-Cash-Cow mitfinanziert werden, natürlich nicht. Aber uns gefällt die Reaktion der Autorin Marlene Hobrack, die sich als Tochter einer Wurstwaren-Fachverkäuferin ein glamouröses Autorinnenleben erträumte, inzwischen auf dem harten Boden des Literaturbetriebs gelandet ist und nun in der Wochenzeitung Der Freitag feststellt: Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, pflegte meine weltweise Mutter anzumerken. Vielleicht, so denken wir, hätte die Wurstwaren-Fachverkäuferin Mutter von Marlene Hobrack ja auch noch eine Idee, wie man die AfD stoppen könnte. Es müsste sie eben nur mal jemand fragen.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.